Diese Episode von Fohlenfutter wird euch präsentiert von Autohaus Mommerskamp in Mönchengladbach. Euer Partner für Mitsubishi, Honda und GWM mit den Modelllinien Aura, Way und Haval.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcast, aufgenommen heute am Sonntag. Es ist eine kurze Woche, das nächste Gladbach-Spiel ist bereits am Freitag, dann kommt der FC St. Pauli und darum haben wir uns für heute verabredet. Wir, das bin einmal ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite der Leitung Thomas Gruhlke. Hallo Thomas.
Ja, hallo zusammen, hallo Carsten.
Ja, wie gesagt, wir haben etwas unseren Spielplan verändert, unseren Matchplan verändert, unseren Ablaufplan verändert, was die Zeitschiene angeht. Aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich rückblickend über das letzte Spiel der Borussen sprechen. Das ist das gewesen beim FC Bayern München, eine 1:4 Niederlage. Und werden dann auch nach vorn schauen auf dieses wirklich große, wichtige Spiel im Abstiegskampf gegen den FC St. Pauli am Freitagabend. Thomas, zunächst aber zurückgeschaut auf München. Ich sag mal so, es ist das passiert, was man erwarten durfte. Es ist weniger schlimm geworden, als man vielleicht befürchtet hat. Aber es ist eben tatsächlich auch trotzdem eine deutliche Niederlage geworden bei den Bayern.
Ja, ich denke, wir haben letztlich ein Spiel gesehen und ein Ergebnis bekommen, das ganz gut die Kräfteverhältnisse letztlich widerspiegelt. Die Bayern haben eine souveräne Leistung abgeliefert, konnten es sich erlauben, auch ein paar Spieler zu schonen. Auf ein paar Spieler mussten sie grundsätzlich verletzungsbedingt verzichten. Das macht bei den Bayern nicht so viel aus. Da ist ja im Grunde jeder ein Leistungsträger. Insofern eine klare Geschichte. Die Gladbacher haben eine Leistung gezeigt, wie ich finde, die eben nicht gut genug war und die zu viele Schwächen beinhaltete, um jetzt dort irgendwie positiv zu überraschen. Auf der anderen Seite war es eine Leistung und ein Auftritt der Mannschaft, die okay war, die sich nicht durch die, sagen wir mal, Nackenschläge, auf die wir ja noch kommen werden, die es im Verlauf der Partie gab, sich nicht hat, sagen wir mal, auseinander dividieren lassen. Es war eine mannschaftlich geschlossene Leistung und so ist das Ergebnis halbwegs in Grenzen gehalten worden, sodass die Gladbacher, glaube ich, jetzt auch recht schnell umschalten konnten, den Schalter umlegen konnten in Bezug auf die Vorbereitung auf den FC St. Pauli und dass sie sich da nicht irgendwie jetzt zusätzliche Themen aufgehalst haben, die es in so einer Woche nicht gebraucht hätte.
Ganz genau. Und so ein Thema wäre natürlich eine noch höhere Niederlage gewesen. Ja, das Spiel begann ja, fand ich, ich war in München, das Spiel begann ja gar nicht so schlecht. Also den ersten Torschuss gab Rocco Reitz ab. War jetzt keine unglaubliche Prüfung für Manuel Neuer, der zumindest für 45 Minuten zurückgekehrt war ins Bayern-Tor. Aber es war so ein kleiner Fingerzeig, dass die Gladbacher was vorhatten. Und ich fand, die ersten Minuten waren auch schon ganz okay. Da hatte man sogar mehr Ballbesitz als die Bayern. Das hat sich im Laufe des Spiels dann allerdings wieder komplett relativiert. Und dann hat sich einfach irgendwann diese Qualität der Münchner durchgesetzt, was schon so war, dass die Gladbacher ein paar Situationen hatten. Wenn man da etwas genauer gespielt hätte, wenn man da etwas mutiger gewesen wäre, dann wäre vielleicht doch ein bisschen was drin gewesen. Und wer weiß, wie so ein Spiel dann auch läuft, wenn man 1:0 in Führung geht als Borussia Mönchengladbach. Aber diese Chance war nicht wirklich da. Irgendwann kam dann eben dieser Chip von Leon Goretzka, die Direktabnahme von Luis Diaz, das 1:0 für die Bayern. Damit war eigentlich klar, in welche Richtung das Spiel geht. Nichtsdestotrotz, Thomas, du hast es auch analysiert. Es war ja schon auch dieses 1:0 ein vermeidbares Tor.
Ja, also ich habe es ähnlich empfunden wie du. Ich habe es am Fernseher mitverfolgt und muss auch sagen, die ersten Minuten, das war ein mutiger Auftritt. Allerdings hat sich dann doch relativ schnell rauskristallisiert, dass die Bayern das Geschehen, wie zu erwarten war, in die Gladbacher Hälfte verlegt haben, dass sie immer druckvoller wurden. Wobei ich sagen muss, ich würde behaupten, dass ich schon mehrere Spiele, Gladbacher Spiele in München gesehen habe, wo die erste halbe Stunde, sagen wir mal, noch kniffliger war und die Gladbacher dann letztlich gepunktet haben. Ich fand, dass Bayern natürlich sehr dominant war, aber insgesamt recht harmlos war. Also die gefährlichste Situation war das Abseitstor von Lennart Kahl. Da sind sie wirklich klassisch überspielt worden und hatten Glück, dass Lennart Kahl halt mit dem Oberkörper weiter vorne war. Insofern das Tor, ich glaube, in der 10. Minute dann eben nicht gezählt hat. Ansonsten hatten wir da in der ersten halben Stunde eher ein paar Fernschüsse, ein paar Hereingaben, die in der Mitte keinen Abnehmer gefunden haben. Also es war eigentlich überschaubar bei dem Druck und bei der Feldüberlegenheit, die die Bayern dann entwickelt haben. Und das, was du sagtest mit dem Gegentor, also ich finde auch, dass das gerade so in der Phase hatte ich das Gefühl, dass es wieder weniger wurde, dass die Gladbacher sich wieder ein bisschen hatten befreien können. Es gab ja dann auch wieder zwei Umschaltsituationen, wo sie im Strafraum aufgetaucht sind, und hatte so ein bisschen das Gefühl, da war dann so eine längere Ballbesitzphase, dass sie sich da so ein bisschen haben einlullen lassen, und da sind sie dann zu passiv geworden, standen sehr, sehr weit hinten und hatten trotzdem keinen Zugriff. Du hast ja Leon Goretzkas Lupfer dort schon angesprochen, und Bayerns Mittelfeldspieler hat dann später im Interview auch gesagt, dass er da relativ unbehelligt war und das dann mit ziemlicher Ruhe und Gelassenheit machen konnte, was er gemacht hat, in den Lauf von Luis Diaz zu lupfen. Ja, also insofern glaube ich, der Zeitpunkt war schon sehr ärgerlich, dass man da in so einer Phase, wo man eigentlich wieder das Gefühl hatte, man wird ein bisschen stabiler, dass man dann dieses Gegentor geschluckt hat. Und danach kamen so ein paar Minuten, da wurde der Druck dann deutlich größer, und da hat sich Bayern natürlich diese Führung dann auch klar verdient.
Ja, die wurde dann ausgebaut, und wieder war es eigentlich ärgerlich, weil es war kurz vor der Pause, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schon, als die Gladbacher eigentlich in der Hälfte der Bayern waren, und dann ein Ballverlust passierte. Im Nachhinein wurde ein bisschen diskutiert, ob Hugo Bolin dort möglicherweise auch gefoult wurde. Jedenfalls gab er den Ball ab, und die Bayern konterten dann durch und erzielten das 2:0 wirklich ganz, ganz kurz vor der Pause. Und ich will mal behaupten, dass ein 0:1 Rückstand in der Pause, das hat Nico Elvedi, die Gladbachs Verteidiger, dann später auch gesagt, ein 0:1 Rückstand in der Pause doch mal eine andere Nummer noch gewesen wäre in diesem Spiel. Dann ist man doch näher dran an der am Gegner, und da kann eine Situation das Spiel schon komplett ändern. Und ja, somit dann eben doch mit 0:2 in die Pause gegangen. Auch das keine Geschichte, die es in dieser Saison noch nicht gab, dass die Borussen eben zu ungünstigen Zeitpunkten wirklich Tore kassieren. Und so war dann zwar der FC Bayern total überlegen, die Führung aber an sich eigentlich unnötig, beziehungsweise umgekehrt der Rückstand für die Gladbacher. Und das war dann schon das Ärgerliche, auf das dann auch Ruven Schröder und Moritz Nikolas auch hingewiesen haben. Ja, die Bayern waren besser, ja, die Niederlage ist auch verdient, aber, und da bin ich auch bei den Gladbachern in dem Fall, konnte schon sagen, dass es nicht unbedingt so laufen musste mit den Gegentoren und somit auch mit dem Rückstand.
Ja, es ist ja ein schmaler Grat. Auf der einen Seite sagt man sich, man will mutig sein, man will in den Situationen, wo es möglich ist, dann natürlich auch mannschaftlich geschlossen rausrücken. Ja, da kann man natürlich wunderbar drüber diskutieren, ob das dann in der letzten Minute, also sogar in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann so geschehen muss. Tatsache ist, es darf dann eben keinen Ballverlust geben, ob jetzt faul oder nicht, da kann man drüber streiten, aber das ist das Bittere daran. Gladbach hat ja in der Defensive schon das ein oder andere Problem in der laufenden Saison gehabt, aber Konter gegen Tore waren es bisher eigentlich nicht. Insofern doppelt ärgerlich. Ja, und du hast den Zeitpunkt des Gegentores schon angesprochen, und Moritz Nikolas hat es in der Mixzone bei dir dann am Mikrofon auch betont, dass das eben schon das ein oder andere Mal passiert ist. Und die Gladbacher berauben sich da ihrer Chance, vielleicht bei Mannschaften, die grundsätzlich sowieso besser, individuell besser sind, dass sie in der zweiten Halbzeit zumindest noch im Spiel bleiben, dass sie sich die Chance geben, vielleicht durch eine glückliche Aktion oder durch eine gute Aktion dann zum Ausgleich oder eben zum Anschlusstreffer zu kommen. In München ist ein 0:2. Eben wahrscheinlich genauso viel, wie es beispielsweise in Hoffenheim ein 0:4 war. Da stand es in der 45. Minute 0:2 und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gibt es noch zwei Gegentore. Und ganz ähnlich ist das ja auch beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt gelaufen. Wenn man sich da mal zurückerinnert, das war eine grundsätzlich ganz, ganz schwache Halbzeit. Aber es wäre möglich gewesen, zumindest vielleicht mit einem 0-2 in die Halbzeit zu gehen und nicht in den letzten Minuten vor der Pause dann sich dann noch drei einschenken zu lassen und dann steht da ein 0-5. Also das sind so Beispiele, wo man sagen muss, das darf halt nicht so häufig passieren, dass man sich selber eben dieser kleinen Chancen, auch wenn es nur kleine Chancen sind, beraubt.
Ja, da sind wir absolut einer Meinung. Und das ist dann an so einem Abend auch das Ärgerliche, dass man natürlich gegen einen übermächtigen Gegner spielt. Also die Distanz zwischen beiden Vereinen, die kann man ja gar nicht groß genug beschreiben. Der FC Bayern ist halt wirklich ein Weltmannschaft, vielleicht im Moment sogar mit das Beste, was Europa und oder auf der Welt zu finden ist. Und die Gladbacher spielen eben gegen den Abstieg. Das ist einfach die Situation. Aber, und das haben ja andere Mannschaften in München auch gezeigt, in gewissen Situationen kann man den Bayern eben beikommen. Die Gladbacher hatten ja im Vorfeld auch sich ein paar Räume ausgemacht. Trainer Eugen Polanski hat das gesagt, wo man möglicherweise reinstoßen könnte. Und da fehlte dann im Spiel nach vorn ganz einfach der Mut. Klar, es wurde auch über die Aufstellung gesprochen. Well Moya war nach seinem guten Startelf-Debüt gegen Union Berlin nicht in der Startelf, kam dann später von der Bank, schoss dann sogar sein erstes Bundesligator. Aber als Joker, klar, wurde darüber erst in den Fanforen erstmal diskutiert. Man fragte sich, warum dann eben nicht mit Moya, sondern wieder mit Bolin und oder warum dann eben Stöger in der Mannschaft und nicht anders. Gut, aber da fehlte dann der Mut und hinten dann eben in den entscheidenden Situationen die Konsequenz. Und so stand es dann 0-2 zur Pause und die Entscheidung fiel dann, Thomas, auch wieder durch eine Situation, über die diskutiert werden durfte, wo man auch wieder sagt, naja, das hätte auch nicht unbedingt sein müssen. Und zwar die Situation, als Rocco Reitz dort im Zweikampf vor dem Tor mit Jackson da unterwegs war und der Bayern-Spieler zum Abschluss kam und trotzdem gab es Elfmeter. Rocco Reitz hatte da am Trikot gezogen, hatte versucht, ihn vom Torschuss abzuhalten, kam dann, wie gesagt, trotzdem zum Abschluss und trotzdem gab es den Elfmeter und Thomas, dann auch noch die rote Karte für Rocco Reitz. Wir werden später noch über die Folgen, auch über das Spiel hinaus diskutieren, aber definitiv mal eine diskutable rote Karte Minimum und das wurde natürlich dann auch ganz klar gesagt, den Elfmeter schoss Musiala dann ins Tor, für ihn persönlich ein ganz wichtiges Tor sicherlich, aber für Gladbach dann eben der Knockout, der endgültige Knockout in einer Situation, die, ja, ich fand auch unnötig war eigentlich. Klar, der Jackson ist schnell, aber naja, ja, Rocco Reitz konnte ihn dann nicht aufhalten und hat das Ganze, seinen Einsatz, dann eben auch bitter bezahlt.
Kann ich nur beipflichten, ganz, ganz bittere Szene. Eine eben dieser Szenen, wo es die Bayern geschafft haben, auch so sich durch die Mitte zu kombinieren, mit einem Steckpass dann da durchzukommen. Das muss man natürlich versuchen, so gut wie möglich zu verhindern. In dem Moment ist es schief gegangen und Rocco Reitz war in einer schlechten Position, hat natürlich alles versucht, um Jackson vom Abschluss am Abschluss zu hindern oder ihn zumindest eben so zu beeinflussen, dass er nicht mehr richtig abschließt. Ja, Schiedsrichter Robert Schröder hat dort ein regelwidriges Halten gesehen. Es gab ja ein Klammern eigentlich von beiden Seiten. Wir haben letztlich dann später gehört, es ist alles, oder das gibt halt nur das Regelwerk her, dass es dort Strafstoß gibt und dann entsprechend auch im gleichen Zuge dann eben eine rote Karte. Was das Ganze aus Gladbacher Sicht dann natürlich extrem bitter macht, ist, dass Rocco Reitz jetzt mindestens eben ein Spiel gesperrt ist und dass es eben halt nochmal eine Auswirkung über dieses Spiel hinaus gibt. Und ich glaube, bei der Schwere des Vergehens ist das halt ein sehr harter Treffer, den die Gladbacher da sozusagen hinnehmen müssen. Wenn ich persönlich mir ein Regelwerk backen könnte oder backen dürfte, dann würde ich wahrscheinlich sagen, belastet es wenigstens bei, sagen wir mal, der Spielbestrafung. Das heißt, Elfmeter und wenn es dann halt noch sein muss, die rote Karte. Ich weiß, nach roten Karten ist man automatisch gesperrt, es sei denn, es ist etwas so dermaßen schiefgelaufen, dass man nachträglich freigesprochen wird, aber das gibt's ja eigentlich durch den VAR in Zeiten des VARs gar nicht mehr. Also insofern, klar, normalerweise steht da eine automatische Sperre, aber ich finde, das ist halt so das wirklich Bittere daran, dass es jetzt für die Gladbacher bei so einer Szene dann eine Dreifachbestrafung gibt.
Ja, das muss man so sagen. Und es ist auf jeden Fall so, dass ein wichtiger Stammspieler fehlen wird. Und das war eben das, was auch Ruven Schröder ein bisschen auf die Palme gebracht hat. Er hat gesagt, also ne, das ist noch nicht mal nur fehlendes Fingerspitzengefühl. Da muss man vielleicht auch mal die Gesamtsituation im Blick haben. Und dann, du hast gesagt, die Schwere des Vergehens. Und ja, klar, es ist natürlich das Problem, dass eben dieser Elfmeterpfiff im Grunde im Regelwerk mit der roten Karte verknüpft ist und dann entsprechend das eine zum anderen führt. Aber ja, das ist was Gladbach dann eben doch bitter und über das Spiel hinaus trifft. Da wird Eugen Polanski sich jetzt was fürs St. Pauli-Spiel mindestens einfallen lassen müssen. Und ja, es ist, wenn Rocco Reitz fehlt, hat immer schon auch ein Blick in die Zukunft. Denn da zeichnet sich ja immer mehr ab, dass er dann nach der Saison eben zu RB Leipzig gehen wird. Ja, es ist, wie es ist, muss man dann mal einfach so sagen. Und die Gladbacher haben Alternativen für das zentrale Mittelfeld. Da werden wir dann später drüber sprechen, wenn wir auf das St. Pauli-Spiel gucken. Sprechen wir noch über die letzten beiden Szenen. Vielleicht ganz schnell eben ja, das 4:0 dann eben durch Jackson am kurzen Pfosten in Mittelstürmermanier eingeschossen. Und dann eben diese ja historische Situation. Vail Moya schießt sein erstes Bundesligator, ist jetzt der jüngste Bundesliga-Torschütze und der jüngste Torschütze überhaupt von Borussia Mönchengladbach, der nächste Rekord, den er eingesammelt hat und ja dafür gesorgt hat, im Grunde der Pfosten, denn von dort, den traf Fabio Chiarodia, der hätte, wenn er getroffen hätte, das erste italienische oder das erste Tor eines Italieners für Gladbach machen können, aber wie gesagt, Ball am Pfosten, Ball springt zu Moya und Moya schiebt ein. Thomas, das ist, finde ich, erstens eine tolle Geschichte für Vail Moya, gerade in München, das erste Tor zu schießen, ist was Besonderes. Schade für ihn, dass es bei einer Niederlage passiert, aber das ist auch anderen großen Gladbachern passiert, Günter Netzer, Albert Brülz beispielsweise. Das zweite ist aber, dass ich schon finde, dass ein 1:4 nochmal einen ganz anderen Klang hat als ein 0:4. Und das macht dieses Tor dann, finde ich, zumindest psychologisch auch gar nicht so unwertvoll.
Ja, wir haben es ja anfangs schon gesagt, das Ergebnis ist halbwegs in Grenzen gehalten worden und da hat dann natürlich das Tor seinen Beitrag zu geleistet, gebe ich dir vollkommen recht. Jedes kleine Erfolgserlebnis tut gut. Für Vail Moya selber war es natürlich in gewisser Weise ein persönliches, größeres Erfolgserlebnis, ein ganz besonderes Ereignis natürlich. Ja, und für die Mannschaft ist es grundsätzlich gut, dass es eben dann nicht in den letzten 30 Minuten irgendwie extrem auseinandergegangen ist. Ne? Das kann schnell passieren, wenn die Bayern noch richtig ernst machen. Das haben sie, denke ich mal, auch nicht mehr. Muss man sich ja auch in deren Lage versetzen. Sie führen 3:0 in der 60. haben einen Mann mehr auf dem Feld und in der kommenden Woche steht die Champions League auf dem Programm. Insofern spielt das natürlich genauso eine Rolle, wenn man jetzt oder wenn wir jetzt die Gladbacher dafür loben, dass sie das ganz gut hinbekommen haben. Also es gehören immer zwei dazu, aber sie haben es auch ordentlich gemacht, hatten in den letzten 20 Minuten auch ein paar Abschlusssituationen noch. Also ich glaube, das sind so kleine wichtige Zeichen, dass man da eben nicht aufgesteckt hat, dass man bis zum Schluss sich ordentlich präsentiert hat. Das gutieren ja dann auch die Fans, das haben sie ja auch gemacht, die 6.000, die dabei waren und die Mannschaft dann gefeiert haben und sozusagen schon eingestimmt haben auf das Spiel gegen St. Pauli. Und so ein Tor hilft dann ganz klar. Und für Vail Moya persönlich mit Sicherheit eine ganz tolle Sache, die ihm nochmal zusätzlichen Auftrieb geben wird in Bezug auf das, was da jetzt in den kommenden Tagen anstehen wird. Wir werden ja nachher über die Aufstellung gegen St. Pauli sprechen.
Ganz genau, ja. Vail Moya, wie gesagt, jetzt der jüngste Torschütze, den Borussia Mönchengladbach in ihrer Geschichte zu bieten hat. Du hast eine schöne Bilderstrecke dazu gemacht, kann ich nur empfehlen, sich da mal reinzuklicken. Und bevor wir uns jetzt weiter mit der Tabelle der Bundesliga beschäftigen und natürlich der Tabelle aus Sicht Borussia Mönchengladbachs und später dann mit dem Spiel gegen den FC St. Pauli, jetzt eine kleine Werbeeinblendung.
So, kurze Auszeit von der Fohlenwelt, aber die lohnt sich. Kennt ihr schon den neuen Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid? Der steht gerade bei unserem Sponsor Autohaus Mommerskamp hier in Mönchengladbach auf dem Hof. Und der ist wirklich beeindruckend. Mit 8 Jahren Garantie, Panoramaglasdach, Yamaha-Soundsystem, 360-Grad-Kamera und ein Allradsystem, das auch dann funktioniert, wenn der Rasen so aussieht wie nach 90 Minuten Bundesliga. Elektrisch fahren im Alltag bis zu 85 Kilometer, Hybrid auf der Langstrecke. Das Beste aus beiden Welten sozusagen. Ab 257 Euro monatlich ist der schon eurer. Einfach mal reinschauen unter autohaus-mommerskamp.de oder direkt vorbeikommen. Mommerskamp ist euer Mitsubishi-Partner in Mönchengladbach. Und jetzt zurück zu den Fohlen.
Ja, das nehmen wir zur Kenntnis und sprechen jetzt wieder über Fußball, über Borussia Mönchengladbach und die Tabelle. Ja, Thomas, jetzt zum Zeitpunkt sind noch nicht alle Spiele durch. Es ist Sonntagmittag, 12.40 Uhr und es wird noch gespielt im Abstiegskampf heute im Laufe des Tages. Aber was man jetzt schon sagen kann, dass der Spieltag nicht das größtmögliche Problem für Borussia Mönchengladbach geworden ist. Und da sei, die Gladbacher selbst haben dazu nichts beigetragen. Sie haben 0 Punkte geholt in München. Aber das hat auch der VfL Wolfsburg getan, der sein Spiel gegen den Hamburger SV im eigenen Stadion verloren hat und somit stagniert auf Platz 17 mit seinen 20 Punkten. Was bedeutet, dass die Gladbacher nach diesem Spieltag und vor dieser Reihe von sehr, sehr wichtigen Spielen 5 Punkte Vorsprung auf Platz 17 behalten. So gesehen hat sich nichts, was Platz 17 angeht, wirklich ganz schlimm verschlimmert. Die Mainzer konnten ihr Heimspiel auch nicht gewinnen. Also das sind dann 2 positive Ergebnisse, die parallel waren. Vor allem eben, dass Platz 17 nicht gefährlich nahe gerückt ist. Das heißt, da ist weiterhin 5 Punkte Vorsprung. Das, bin ich der Meinung, ist das, was man von dem Spieltag erhoffen konnte, zumindest als Mindestes. Aber nichtsdestotrotz, und da hat auch Ruven Schröder keinen Millimeter preisgegeben, es bleibt natürlich ganz, ganz eng da unten drin, Thomas.
Ja, genau. Also das ist mit Sicherheit ein Szenario gewesen, das viele Gladbach-Fans unterschrieben hätten vor dem Spieltag, dass Wolfsburg zu Hause gegen den HSV verliert. Ich meine, man hätte bei dem Spiel bei jedem Ausgang jetzt irgendwelche Argumente finden können. So hat sich natürlich jetzt der HSV ein bisschen absetzen können. Aber wie du schon skizziert hast, es sind jetzt 5 Punkte auf Platz 17. Das ist noch ein, da kann man zumindest noch von einem Polster sprechen. Wie groß dieser Abstand zum Platz 16 nach diesem Spieltag ist, können wir jetzt eben noch nicht einschätzen, weil mit dem FC St. Pauli heute gegen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen heute Abend bei Union Berlin im Einsatz. Die beiden spielen noch, das sind 2 Hauptkonkurrenten. Ja, und du hast es schon gesagt, die Kölner haben verloren gegen Dortmund und gut, aus Gladbacher Sicht hätte der späte Mainzer Ausgleich gegen Stuttgart, hätte es jetzt nicht gebraucht, aber zumindest gab es keinen Dreier für den FSV. Das heißt, bislang hat sich da jetzt nicht so viel verändert und das ist an einem Spieltag, wo man selbst gegen den FC Bayern antreten muss, immer erstmal eine gute Nachricht. Und mit dem Gefühl, dass sich vielleicht zumindest also in Bezug auf Platz 17 nicht so viel getan hat, kann man jetzt in diese kommenden Wochen gehen, die natürlich von enormer Bedeutung sind, auch im Hinblick auf die Hinrunde, in der Gladbach dort richtig gepunktet hat, es geschafft hat, von einem historisch schlechten Saisonstart sich relativ schnell, überraschend schnell zu befreien und in den unteren Mittelfeldbereich zu kommen, in dem sie im Grunde jetzt seit November, Ende November, Anfang Dezember stehen. Ja, und mindestens das zu halten oder sich vielleicht noch 1-2 Plätze zu verbessern, das ist jetzt das Ziel. Und das kann eben nur gelingen, indem man in ungefähr das wiederholt, was eben im vergangenen November gelungen ist.
Ja, und das ist natürlich das Ziel, dass man jetzt in den nächsten Spielen wirklich so ordentlich punktet, dass man möglichst schnell vielleicht auch nach unten dann ein richtiges, großes, dickes Polster hat, auch auf den Platz 16, auf den Relegationsplatz. Der VfL Wolfsburg hat nach dieser 1-2-Niederlage gegen den Hamburger SV nochmal reagiert, hat sich von Trainer Daniel Bauer getrennt am Sonntagvormittag und wird, da sind sich zumindest alle Experten und alle Medien, die sich mit dem VfL Wolfsburg beschäftigen, einig mit Dieter Hecking die letzten 9 Spiele der Saison bestreiten. Hecking also als Feuerwehrmann. Er war ja so ein bisschen, sein Name geisterte ja auch so ein bisschen durch die Gladbacher Foren in den vergangenen Wochen, wenn da die Frage aufkam, ob Eugen Polanski denn Trainer bleibt. Was das angeht, haben sich die Gladbacher festgelegt, haben gesagt, wir vertrauen Eugen Polanski, und von daher keine Änderung da, aber in Wolfsburg. In Wolfsburg der zweite Trainerwechsel eben zu Dieter Hecking, und brisant da. Er ist ja früherer Borussentrainer und hat auch für Borussia als Profi gespielt, aber vor allem eben als Trainer hier gute Arbeit gemacht zwischen Ende 2016 und Sommer 2019, am Ende gegangen als ein Trainer, der Borussia in den Europapokal auf Platz 5 geführt hat. Und ja, jetzt in Wolfsburg kehrt er zurück als Titeltrainer, 2015 den Pokal mit den Wölfen geholt und soll jetzt eben als Feuerwehrmann zum Retter werden. Ja, das Spiel gegen Gladbach steht halt noch an. Am 25. April werden die Borussen in Wolfsburg antreten, hoffen natürlich, das ist 2 Tage vor ihrer Mitgliederversammlung, hoffen natürlich, dass sie bis dahin so ordentlich gepunktet haben, dass sie, dass es da nicht zum großen Abstiegs-Showdown möglicherweise sogar kommt gegen Dieter Hecking dann, sondern dass man bis dahin schon weitgehend vielleicht raus aus der ganz großen Gefahr ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall nochmal so eine kleine Spitze in diesem Abstiegskampf der Saison, die da reinkommt, dass eben der frühere Borussentrainer Dieter Hecking jetzt einen Konkurrenten trainiert und ja, mit dem natürlich möglichst rauskommen will aus dem Schlamassel. Wie realistisch das für diese Wolfsburger noch ist, das bleibt dann abzuwarten. Aber auf jeden Fall eine Personalie, die auch mit Gladbach verbunden ist, die mit Gladbach zu tun hat und die Gladbach auch noch betreffen wird, eben im direkten Vergleich mit Wolfsburg. Aber das ist noch was hin. Jetzt kommt erstmal der FC St. Pauli, Thomas. Und da ist es, glaube ich, an der Zeit, über die Personalien dieses Spiels uns an ja, was ist es, an diesen ganz großen Abstiegsknüller oder Abstiegskampfknüller heranzutasten. Fangen wir an mit der Aufstellung.
Aufstellungstipp.
Und ja, eine Frage ist, glaube ich, wie immer geklärt. Im Tor steht Moritz Nikolas und der hat nach dem Spiel in München auch klar gesagt, was jetzt angesagt sein wird in der anstehenden Phase der Saison. Die Null sollte erstmal die Basis sein und dafür ist er damit verantwortlich. 9 Mal hat das bisher schon geschafft in dieser Saison und darum gibt es auch keinen Zweifel. Moritz Nikolas wird, wenn er sich nicht in den kommenden Tagen verletzt, gegen den FC St. Pauli im Tor stehen.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen, da sehe ich natürlich genauso, da wird es natürlich keinen Wechsel geben. Ja, und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie wird die Abwehrkette aufgestellt sein. Ich gehe nicht davon aus, dass es dort große Änderungen gibt, weder systematisch noch personell. Bedeutet, dass es normalerweise wieder auf eine Dreierkette hinausläuft. Das ist ja eigentlich bei Eugen Polanski jetzt schon die Regel gewesen, zumal sich das im Spiel mit dem Ball ja auch häufig verschiebt, dass es dann durchaus zu einer Viererkette werden kann. Insofern die Grundthematik, glaube ich, bleibt dieselbe. Und ich denke auch, dass sich beim Personal dort nicht viel ändern wird. Würde behaupten, dass Philipp Sander hinten rechts bleibt. Wir wissen jetzt noch nicht, was mit Kota Takay ist, ob er möglicherweise zurückkehren kann und eine Option sein kann. Ich denke aber, der Japaner ist jetzt auch doch wieder über eine Woche auf jeden Fall raus gewesen, dass Eugen Polanski dort kein Risiko eingehen wird und eher auf die eingespielte Truppe hinten sozusagen setzen wird. Das würde bedeuten, Philipp Sander rechts, in der Mitte Nico Elvedi und den linken Part übernimmt Kevin Dix.
Ja, also da bin ich dabei. Ich glaube auch tatsächlich wirklich nicht, dass da irgendwas passieren wird. Dix und Elvi, die sind sowieso gesetzt und Philipp Sander macht's da ja auch gut, hat dann immer auch noch so ein bisschen Spielaufbau aus der letzten Reihe heraus mit auf dem Fuß und hat sich da inzwischen ja auch ganz gut eingegroovt. Er hat jetzt vielleicht nicht seinen allerbesten Tag in München, im Gegensatz zum Spiel gegen Union Berlin, wo er für mich eigentlich der beste Borusse war, aber er hat's wirklich ordentlich gemacht und da gibt es eigentlich keinen Grund, diese Dreierreihe auseinanderzusetzen. Eingespielte Dinge sind halt auch enorm wichtig im Fußball und da jetzt zu experimentieren, das würde ich Eugen Polanski definitiv nicht raten. Kann mir auch nicht vorstellen, dass er das tut. Ist dann eben, er hat sich ja auch jetzt ganz klar dafür entschieden, diese Dreierkette in München zu belassen. Hätte ja auch Sander aufgrund des Fehlens von Yannick Engelhardt auf die Sechs seine angestammte Position vorziehen können. Hat das aber nicht gemacht, hätte von vornherein Fabio Chiarodia oder eben auch Marvin Friedrich bringen können in München. Aber wie gesagt, Sander ist drin geblieben und das spricht für mich auch ganz klar dafür, dass er auch diese Innenverteidigerposition in der Dreierkette jetzt da behält. Und ja, keine Debatte für mich. Das ist die Dreierkette eben mit Sander, mit Elvedi und mit Dix. Und Thomas, ja, die Außenbahnen, die Schienen, wie man heutzutage sagt, glaube ich, werden auch so besetzt werden, wie es, glaube ich, im Spiel gegen Union Berlin war. Und zwar würde ich das nämlich mit den Herren Kastrop und Skelly tun. Und dann ist eben die Frage, wer denn auf welcher Seite spielt, in meinen Augen.
Okay, ja, das ist natürlich ein Themenpunkt, den man setzen kann. Ich hatte das, glaube ich, auch vor zwei Wochen schon getan, dass ich eher gemutmaßt habe, dass Jens Kastrop rechts spielt und Joe Skelly vielleicht mal auf die linke Seite wechselt. Für das Spiel jetzt gegen St. Pauli würde ich persönlich, das hat aber Gründe, wie ich die Offensive generell bestücke, dann vielleicht sogar darauf zurückgreifen, Franck Honorat mal wieder rechts den Flügelspieler spielen zu lassen. Bedeutend natürlich, dass das eine klar offensivere Ausrichtung wäre und würde bedeuten, dass gerade Philipp Sander als rechter Innenverteidiger und dann vielleicht der rechte Part der Doppelsechs sich ein bisschen stärker in Richtung Defensive orientieren müssen oder auf jeden Fall absichern müssen, wenn Franck Honorat sehr offensiv unterwegs ist. Ich halte das aber für eine ganz gute Möglichkeit oder sagen wir mal für das richtige Signal, in so einem Spiel eben noch ein bisschen mehr auf Offensive zu setzen. Und insofern würde ich Franck Honorat für das Spiel jetzt nochmal auf diese Position ziehen. Hat er ja auch schon gespielt, ist ja jetzt nicht was völlig Neues. Links kommt es ein bisschen darauf an, ob Jens Kastrop fit sein wird. Du warst in München ja im Stadion, hast gesehen, irgendwann ging es mit Jens Kastrop nicht mehr, ist dann raus. Eugen Polanski sagte später, dass Kastrop das Gefühl hatte, dass er rechtzeitig genug den Finger gehoben hat, sich hat auswechseln lassen. Allerdings gibt es jetzt da noch keine Diagnose, es gibt noch keine endgültige Entwarnung, dass Jens Kastrop fit sein wird und spielfähig ist am kommenden Wochenende. Wenn er fit ist, dann wird er spielen, bin ich mir sicher. Und dann wäre die Frage, wenn er nicht spielen kann, ob vielleicht Joe Skelly tatsächlich in so einer Situation noch rüberwechselt oder ob dann eben Lukas Ulrich reinkommt, der in den letzten Spielen ja nicht so viel Spielzeit hatte, aber jetzt es in München ordentlich gemacht hat und er könnte da natürlich dann mal wieder eine Chance bekommen. Ja, also insofern, da würde ich eventuell etwas anders aufstellen und jetzt bin ich mal gespannt, wie das beim defensiven Mittelfeld aussieht.
Also zunächst mal die Geschichte mit Honorat auf dem rechten Flügel finde ich ja ohnehin gut. Ich glaube ja, dass er nicht so torgefährlich ist und deswegen auf der Seite als Vorlagengeber auch wirklich vielleicht mehr sogar Effekt haben kann als im Zentrum beziehungsweise in der vorderen Position und das defensive Arbeiten, ja, das muss er sich dann eben aneignen. Er hat natürlich Geschwindigkeit und mit der Absicherung dahinter mit der Dreierkette ist das ja auch durchaus möglich, insbesondere dann gegen einen Gegner wie den FC St. Pauli. Man weiß ja bei Kastrop auch nicht, ob er möglicherweise auch Rocco Reitz ersetzen muss im zentralen Mittelfeld. Dort spielt, glaube ich zwar nicht, da habe ich nämlich eine andere Idee. Also erstens wird ja Yannick Engelhardt zurückkehren nach seiner Gelbsperre. Er ist dann auch gesetzt als defensiv denkender Sechser, als Stabilisator, finde ich. In den letzten Spielen hat er sich da ganz gut positioniert, wird den Posten dann natürlich gleich zurückbekommen. Und ich bin jetzt mal ganz forsch und sage, dass ich mir vorstellen kann, dass nach 5 Spielen, die er komplett auf der Bank verbrachte, Florian Neuhaus in die Mannschaft zurückkehrt und Rocco Reitz ersetzt als Umschaltsechser. Er war ja zuletzt, wie gesagt, komplett draußen. Aber Eugen Polanski hat ja so ein bisschen erklärt, warum Stöger dann da die Position vorn bekommen hat. Und das hatte ja auch ein bisschen mit Intensität zu tun und mit den Gegnern, mit auch mit Defensivarbeit vielleicht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man jetzt gegen diese Gegner, wo ja auch der spielerische Aspekt wieder höher gehängt werden sollte und muss, als zuletzt vielleicht, wo es doch mehr darum ging, auch Stabilität zu haben und vielleicht auch eine gewisse Aggressivität im defensiven Mittelfeld zu haben. Und da wäre möglicherweise Neuhaus, ja, muss man fast schon sagen, überraschend dann wieder in der Mannschaft. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es so kommt und dass er dann eben mit Yannick Engelhardt die Doppel-6 bildet, zumal er ja von der 10er Position sich hat auch immer wieder tief zurückfallen lassen und von da eben das Spiel hat versucht aufzuziehen. Wäre für mich eine ganz interessante Variante. Ob dann Neuhaus tatsächlich der Kandidat für Polanski ist, bleibt abzuwarten. Alternativ, klar, würde Kastrop in Frage kommen, würde natürlich auch Stöger in Frage kommen, wie jetzt in München. Aber ich würde mal sagen, so von meinem Gefühl her würde ich nicht ganz ausschließen, dass am Ende Florian Neuhaus dort spielt.
Ich kann deiner Argumentation da schon folgen. Man muss ja auch mal bedenken, dass Florian Neuhaus am Millerntor beim 4-0-Erfolg im Hinspiel wahrscheinlich seine beste Saisonpartie geboten hat, dass er vielleicht auch beim Gegner ein bisschen was bewirkt in der Hinsicht. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob jemand, der dann 5 Spiele jetzt komplett draußen gesessen hat, der gar keinen Spielrhythmus hat, ob er in so einem wichtigen Spiel dann plötzlich wie Phönix aus der Asche dann wieder in der Startelf erscheint. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich persönlich würde eher darauf tippen, dass Kevin Stöger das Mandat im linken Mittelfeld wieder erhält und dass er den etwas offensiveren Part der Doppel-6 sozusagen innehat, während für mich auch ganz klar Yannick Engelhardt gesetzt ist als zweiter Spieler auf der Doppel-6. Er dann vielleicht auf der rechten Seite, wenn es denn so käme, mit Franck Honorat den Franzosen dann eben so ein bisschen absichern kann, da so ein bisschen ein Auge mit drauf hat. Yannick Engelhardt ist ja eher der defensiver denkendere Sechser dann in dem Konstrukt. Und für Kevin Stöger, auf der einen Seite spricht für ihn der Fleiß. Das hat er, glaube ich, in den vergangenen Spielen, war ihm da nie was vorzuwerfen. Das haben auch Eugen Polanski und Ruben Schröder schon lobend hervorgebracht. Klar, er kann sich auf jeden Fall und muss sich auch spielerisch und was die Offensivszenen angeht, noch steigern. Das würde allerdings auch für Flo Neuhaus gelten, der in den Wochen, bevor er gar nicht mehr gespielt hat, ja auch keine Bäume ausgerissen hat offensiv. Also insofern, ich würde behaupten oder ich würde mal darauf tippen, dass Kevin Stöger wieder in der Startelf steht und dann eben jetzt diesmal zusammen mit Yannick Engelhardt.
Ja, dafür spricht ja auch, dass man eben eingespielt, Engelhardt, Stöger wäre ja dann auch eine neue Konstellation im Vergleich zum Bayern-Spiel. Ich bin sehr gespannt, könnte mir aber, wie gesagt, die Neuhaus-Rückkehr vorstellen. Wäre sicherlich auch so ein Punkt, wo Polanski so ein bisschen den FC St. Pauli überraschen könnte, wenn es dann so kommt. Und was vorn angeht, bin ich jetzt sehr gespannt, was du dir da ausgedacht hast. Ich würde tatsächlich vorne folgendermaßen spielen, und zwar würde ich auf jeden Fall Vail Moya ins Spiel bringen, der ja gegen Union Berlin richtig frisch reingekommen ist, richtig gut gespielt hat, auch gegen diese robusten Berliner sich gut durchgesetzt hat, finde ich echt immer, muss ich immer wieder betonen, klasse, wie der junge Kerl sich da auch gegen die härteren Jungs durchsetzt und standhaft bleibt, aller Respekt da vor ihm. Jetzt hat er sein Tor geschossen und Eugen Polanski hat nach dem Spiel gesagt, den Schwung, den will er jetzt sicherlich mitnehmen, und was gibt's da Besseres, als ihn von Anfang an aufzustellen und darauf zu hoffen, dass er da gleich weitermacht, dass er sich dann vielleicht auch ein Tor im eigenen Stadion im Borussia Park in seiner Heimat gönnt, in seinem Wohnzimmer gönnt. Und er hat es ja schon erlebt da im Endspiel gegen Leipzig mit der U17 hat er getroffen. Also Will Mojer wäre für mich wirklich der, der spielen muss. Und dann diese zweite Position, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich habe so ein bisschen irgendwie gerade die Idee mit Shuto Machino. Der hat ja auch in dieser Phase, über die wir jetzt schon öfter gesprochen haben, zwei seiner Tore erzielt. Ich fand ihn jetzt auch in München nach der Einwechslung ganz gut, ganz fleißig, hat ein paar Bälle erobert. Und vielleicht einfach, um ganz klar auch zu sagen, wir haben zwei, neben Haris Tabakovic, den ich da jetzt definitiv auch bringen würde, auch wenn er jetzt in München natürlich da auf absolut verlorenem Posten stand. Aber vielleicht ist mal mit zwei Spitzen und einem Zehner zu versuchen, warum nicht, um einfach auch dem FC St. Pauli zu zeigen, so, wir wollen hier Tore schießen. Und es ist ja nun mal so, dass Machino der drittbeste Torschütze ist in Gladbach nach eben Tabakovic und Kevin Dix, der aber nur als Elfmeterschütze tätig geworden ist bisher. Also von daher mal so ein Zeichen zu setzen und dann eben zu sagen, man spielt vorne mit Moya, mit Machino und mit Tabakovic.
Wir sind gar nicht so weit auseinander. Wobei ich jetzt dann merke, dass du Franck Honorat rausnehmen würdest aus der ersten Elf, ist natürlich ja auch.
Ich habe mich gerade tatsächlich jetzt mal darauf eingelassen, dass er einfach auf der Seite spielt.
Ach so, okay, hast dich eingelassen. Ja gut, okay. Weil dann sind wir gar nicht weit auseinander. Also ich fange mal mit Velmoja an, sehe ich genauso. Es gibt eigentlich nur Argumente pro Moya für die Startelf am kommenden Freitag. Ich glaube, Gladbach tut diese Unbekümmertheit da jetzt gut. Ich glaube, dieses Momentum nach dem Tor, sein guter Auftritt gegen Union Berlin, er kennt das jetzt schon, hat das jetzt schon mal erlebt. Es wäre jetzt keine Premiere, eben das erste Mal in der Startelf zu stehen, dann in so einem wichtigen Spiel für den Club. Er bringt Frische mit rein und die Spieler, die als Alternative ansonsten dort zur Verfügung stünden, haben ja jetzt eben entsprechend auch nicht so viel Werbung in eigener Sache betreiben können. Also insofern, da ist Moya ganz klar in der Pole Position und ich bin mir auch da eigentlich ziemlich sicher, wenn der Junge jetzt gut durch die Trainingswoche kommt, dass er beginnen wird. Ja. Haris Tabakovic ist klar als Zielspieler im Zentrum und dann sehe ich das genauso wie du. Also ich würde halt das Zentrum, sagen wir mal, oder eben die Strafraumpräsenz stärken durch Shuto Machino. Müssen wir nicht drüber diskutieren, dass er bisher eine insgesamt eher enttäuschende oder was heißt eher, eine enttäuschende Saison spielt. Ich finde, dass die letzten beiden Joker-Einsätze gut waren. Hast München schon angesprochen. Ich würde auch noch mal auf das Unionsspiel in der Hinsicht zurückkommen. Das waren jetzt nur inklusive Nachspielzeit, war das, glaube ich, eine Viertelstunde, die er gespielt hat. Aber ich finde, dass seine Hereinnahme da ganz klar noch mal so einen Effekt hatte, dass dort mehr Unruhe geherrscht hat im Strafraum, weil eben jetzt da gegen diese kopfballstarke Unioner Abwehr dann eben ein zweiter Spieler da war, der Bälle ablegen konnte, der mal ein Kopfballduell gewinnen konnte, der ein bisschen für Unruhe gesorgt hat. Und ich glaube schon, dass das auch einen Effekt hatte. Und insofern würde ich das einfach begrüßen, wenn es muss mehr passieren in der Box. Ich meine, das Thema haben wir jetzt ja schon seit Monaten im Grunde, dass sich die Gladbacher sehr, sehr schwer tun mit der Torproduktion und dass sehr, sehr vieles an Haris Tabakovic hängt. Und ich glaube, dass es den Impuls vielleicht brauchen würde, wie sich das Ganze dann vielleicht formiert. Velmoja ist ja genauso wie Shuto Machino kein klassischer Außenbahnspieler. Die beiden sind dann ein bisschen stärker natürlich nach innen orientiert. Dafür gibt's eben in Franck Honorat einen klassischen Flügelspieler. Und insofern würde ich sagen, gegen den KSC in der zweiten Pokalrunde, wenige Tage vor dem 4:0 im Hinspiel gegen St. Pauli, hat das ja ganz gut geklappt mit Machino und Tabakovic. Ich würde das nochmal aufleben lassen und würde so aufstellen.
Ja, auf jeden Fall Zeichen für mehr Offensive. Und wenn man dann noch den Franck Honorat sich auf der Seite vorstellt, also wie gesagt, das ist eine Variante, die ich schon seit längerem mir vorstellen kann, weil er, wie gesagt, auch im Zentrum nicht der Abschlussspieler ist. Der Franck Honorat, das muss man ihm ja dann tatsächlich vorwerfen, dass er zu wenig Torgefahr dann, also konkrete Torgefahr für als Torschütze erzeugt und deswegen mit Machino eben einen, der dann auch schon gezeigt hat, auch wenn das sicherlich nicht so oft gezeigt hat, wie man sich das in Gladbach vorgestellt hat, als man ihn verpflichtet hat von Holstein Kiel, da eben noch mehr Torgefahr reinzubringen, als Zeichen auch an den Gegner. Wir sind hier im Heimspiel, wir wollen hier Tore machen. Und das ist ja das, du hast gesagt, ich habe mit Moritz Nikolas gesprochen, er hat gesagt, die Verteidigung muss die Basis sein. Aber klar, wir brauchen auch Tore und daran werden wir arbeiten. Und dann wird Eugen Polanski eben überlegen, wer bisher die meisten Tore gemacht hat, wann die Tore gefallen sind. Tabakovic und Machino waren eben die in dieser erfolgreichen Phase getroffen haben. Und vielleicht erinnert er sich dann daran und sagt, ich probiere es jetzt einfach mal. Natürlich würde er dann schauen, was mit Franck Honorat dann eben ist. Wobei, ja, der hat ja nun auch wirklich seine Phasen im Spiel, wo man sagt, ja, so richtig kommt dann auch nichts, wenn er dann vielleicht auch mal auf der Bank sitzen würde, weil sich Polanski vielleicht auf den Außenbahnen doch anders entscheidet. Ja, warten wir es mal ab. Auf jeden Fall, Optionen sind da und ich entnehme unseren Ausführungen, dass wir beide auf mehr Offensive setzen und bin deswegen gespannt, Thomas, mit welchem Tipp du jetzt um die Ecke kommst.
Ja, ich komme mit einem Tipp um die Ecke, der sich dem sozusagen annimmt, dieser verstärkten Offensive. Ich würde mal so argumentieren, vor gut einer Woche ist der Knoten geplatzt, was es angeht, mal wieder ein Spiel, ein Heimspiel zu gewinnen, 1-0. Und auch wenn es eng war und man einen Elfmeter in der Nachspielzeit gebraucht hat, aber es hat geklappt. Und ich glaube, dass jetzt, sagen wir mal, in der Torproduktion ein wenig der Knoten platzen wird, dass es ein beruhigenderes Ergebnis geben wird. Ich tippe auf ein 3-0.
Jo, das ist ja mal eine Ansage. Ich bin allerdings auch da nicht ganz so weit davon entfernt, glaube aber, dass sich die Gladbacher etwas schwerer tun werden und sage deswegen 2-0. Beides sehr positiv. Wir weisen dann auch extra nochmal am Ende darauf hin, dass es ja auch dieses Pokalspiel gegeben hat, diese 1-2 Heimniederlage gegen den FC St. Pauli. Also das wird kein Selbstläufer, aber erstens sind die Gladbacher, du hast es gesagt, da auch absolut unter Druck, haben nichts dafür getan, diesen Druck auch ein bisschen zu mildern, weil sie eben jetzt zuletzt nicht so viel gepunktet haben, wie vielleicht auch möglich gewesen wäre. Das Heimspiel gegen St. Pauli zu gewinnen ist Pflicht, so oder so. Das muss eigentlich im Punkteplan für eine Saison drin sein, dass man einen Gegner wie den FC St. Pauli im eigenen Stadion besiegt. Und da sage ich dann eben, wird schwierig, mit Sicherheit. St. Pauli zuletzt 1-0 bei der TSG Hoffenheim gewonnen, Klammer auf, wo Gladbach 1-5 verloren hat, Klammer zu. Aber es muss eben auch gelingen. Und die Gladbacher haben zumindest gegen Union Berlin sich selbst gezeigt, wie es dann auch gehen kann. Und darum sage ich 2-0 und wichtiger Heimsieg gelingt, Thomas. Und ja, wir können dann nur sagen, wir werden uns die Woche anschauen, was die Gladbacher im Training machen. Am Montag steigen sie ein in die Vorbereitung, dann Freitagabend das nächste Flutlichtspiel und wird mit Sicherheit auf jeden Fall ein interessanter Fußballabend. Wie schön er dann wird, das hängt natürlich erstens vom Ergebnis, zweitens vom Spiel ab, von der Art und Weise des Spiels, aber auf jeden Fall wird spannend werden und wir werden uns das wie auch immer anschauen. Bis dahin, Thomas, sagen wir tschö.
Jo, tschö, kommt gut durch die Woche.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de